Guten Morgen, ihr Lieben. Wie am Freitag gesagt habe, es geht los und dann ist schon wieder vorbei. Es ist schon wieder vorbei, gell? Vom Gefühl gerade losgegangen. Aber es ist auch ein gutes Zeichen, weil dann haben wir eine gute Zeit gehabt. Dann ist es keine Tage, die sich hingezogen haben. Und so ging es mir zumindest. Ich hoffe, ihr konntet die Zeit genießen. Miteinander unter dem Wort, draußen. Immer wieder einfach eine besondere Zeit. Ich hoffe auch, dass die Botschaft und die Bibelarbeiten für euch zum Gewinn waren und vielleicht auch mal einfach eine etwas leichtere Kost. Ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt. Für mir ging das so auch beim Vorbereiten, beim Halten. Ich denke, es gibt schwerere Themen als das, was wir gerade uns angeschaut haben. Letztendlich ein wirklich herrlicher Brief, ein Philipperbrief, in dem es so viel Freude und Motivation des Apostel Paulus ausstrahlt. Und ich möchte euch noch einmal ein bisschen in diesen Brief mit hineinnehmen. Auch wenn ihr vielleicht es nicht gemerkt habt, aber wir haben schon einiges aus diesem Brief angeschaut. Wir haben schon einige Passagen gelesen. Es ist tatsächlich auch nicht viel übrig geblieben aus diesem Brief, was wir in dieser Weise noch nicht betrachtet haben. Natürlich in einer flüchtigen, oberflächlichen, nicht in der gewohnten Weise intensiv durchgehen. Aber trotzdem im Eindruck hoffe ich, dass das die Botschaft angekommen ist. Was war die Botschaft? Der Vers 21 aus dem ersten Kapitel. Paulus schreibt, dass Christus sein Leben ist und für ihn Sterben Gewinn ist. Und in dieser Gesinnung und mit dieser Botschaft habe ich versucht, euch abzuholen, euch da hineinzunehmen, was es bedeutet. Letztendlich geht es darum, dass wir nicht nur in Christus Leben haben, sondern dass wir in diesem Leben für Christus leben. Er ist unser Leben. Das heißt, wir haben diese Perspektive in allem, was wir tun, in allem, was wir machen, in allem, was wir sagen, geht es darum, dass wir Christus suchen, dass wir ihn vor Augen haben, dass wir ihn verherrlichen wollen und die Dinge aus ihm, durch ihn und für ihn tun. Ich würde mir wünschen, dass diese Gesinnung Christi in uns, in unseren Herzen mehr und mehr zunimmt. Nicht, dass sie nicht da ist, bin ich mir sicher, aber dass sie mehr und mehr zunimmt. Dass in allem, was wir machen, wir uns fragen, verherrlicht das Jesus, macht es ihn groß, dient es ihm, fördert es das Evangelium, wird das Evangelium bekannt gemacht, ist das Zeugnis von ihm weitergegeben. Und wenn das dann geschieht in unserem Leben, in verschiedensten Situationen, dann können wir uns freuen, dann können wir auch glücklich sein, auch wenn es schwierig ist und die Umstände nicht gut sind. Aber wenn wir diese Frage für unser Leben stellen, wird Jesus auf irgendeine Weise in meinem Leben und meiner Situation, in der ich gerade bin, verherrlicht? Und wenn wir dann sagen können, ja, dann muss es uns genügen. Und alles andere ist dieses Leben, ist diese Welt. Und das wird letztendlich vergehen, das wird auch nicht bleiben. Aber das, diese Frucht der Gerechtigkeit, die in Ewigkeit hinreicht, die bleibt. Und diese Gesinnung zu bekommen, in dieser Gesinnung immer wieder zu hinterfragen, all die Situationen des Lebens, verherrlicht das Jesus Christus? Und wenn ja, wie? Und dann, denke ich, beginnt das in unserem Herzen, dass Freude hineinkommt, weil wir das sehen, dass es geschieht. Ich ermutige euch, das wirklich nicht nur in den Bereich des Gemeindedienstes zu sehen oder den Gemeindekontext, wenn man sagt, okay, wenn ich in die Gemeinde komme, im Gottesdienst teilnehme, in welcher Form auch immer, ob als Zuschauer oder Zuhörer oder aktiv im Dienst oder wenn es jetzt in die einzelnen Gruppen geht, wenn es, dass man sagt, okay, in meinem Dienst in der Gemeinde und für die Gemeinde, wie verherrlicht das Jesus Christus, das ist viel zu kurz. Das ist ein Bereich deines Lebens. Da ist offensichtlich, dass es um Jesus sich drehen muss, auch wenn es nicht bei allen das klar ist. Da geht es nicht um uns, um nicht unsere Selbstverwirklichung und Selbstdarstellung, sondern geht es da um Christus. Aber es geht genauso auch in deinem Alltag, in allen Dingen, in der Familie, in deinem Beruf, in deinem Studium. Ich würde gerne, dass jemand diese Dinge runterbrecht. Dass, egal, was ihr macht, wirklich, spielt keine Rolle. Selbst wenn ihr etwas macht, was euch Freude macht und Spaß macht, und ihr euch fragt, wie kann ich Jesus da verherrlichen? Wie kann ich von ihm Zeugnis geben? Und dass das immer im Fokus bleibt. Wenn du sagst, aber ich mache doch gerade Schule, wie soll das Jesus verherrlichen? Das macht doch gar keinen Spaß. Oder ich studiere gerade oder meine Ausbildung. Inwieweit soll das Jesus verherrlichen? Und ich sage, genauso in diesen Bereichen zu sagen, Jesus Christus, das ist jetzt mein Leben, aber du bist ja mein Leben. Wie trägt das zu deinem Leben bei? Wie kann ich das einsetzen, damit du verherrlicht wirst? Und das beginnt natürlich in der Art und Weise, wie wir Dinge tun. Es geht weiter in der Art und Weise, wie wir über diese Dinge reden. Es geht darüber hinaus, wie wir in den Situationen vor den Menschen unser Glauben leben und unseren Glauben bezeugen. Und das alles fördert das Evangelium. Bis dahin, dass ich sage, Jesus Christus, du hast mir eine gute Ausbildung gegeben, einen guten Job gegeben. Warum hast du es mir gegeben? Damit ich in dieser Welt Reichtümer ansammeln und Besitz, oder wie soll ich das für dich einsetzen? Wie kann ich die Gaben, die du mir gegeben hast, sowohl geistig oder materiell, wie kann ich das so einsetzen, dass das Evangelium gefördert wird? Das ist ja nicht ohne Grund, dass du mich so reich beschenkst. Versteht ihr, was ich meine? Dass in allen Dingen, die wir durchdenken, wir Christus vor Augen haben sollen und schon, wie verherrlicht das ihn und wie macht das ihn groß? Und wenn in irgendeiner Weise ihr das seht in eurem Leben, dann wird Freude in euer Herz kommen. Das heißt, wenn wir dieses Ziel verfolgen und uns darin einsetzen und das in unserem Leben wiederfinden, passiert etwas, das ist ein Geheimnis, dann kommt Freude ins Herz. Wenn du das siehst, dass das geschieht, Freude kommt. Freude kommt nicht in erster Linie dadurch, dass wir Dinge hören, erkennen und sagen, klingt gut, ist schon schön, wenn es gut ist und dass wir das auch annehmen und vielleicht auch Freude darüber haben. Aber wahre Freude, die der Paulus erlebt hat, ist die Freude im Leben dieser Dinge. Er hat nicht nur darüber geredet, er saß im Gefängnis und bezeugte Jesus Christus. Und als es bezeugte, dann kamen Menschen zum Glauben. Das wurde diese Freude. Nicht ihnen nur der Gedanke, Menschen würden zum Glauben kommen, sondern sie kamen zum Glauben. Sie hörten das Evangelium. Das bewirkt Freude in ihm. Und in dieser Weise möchte ich heute noch ein bisschen euch in diesen Brief hineinnehmen. Bevor ich das tue, ich würde noch beten und dann noch ein paar Gedanken, noch ein paar Bibelverse aus dem Philipperbrief und aus dem Kontext heraus. Jesus Christus, du bist das Ziel unseres Lebens und du bist unser Leben. Und ich möchte dir Danke sagen für die wundervollen Tage hier. Ich möchte Danke sagen für dein Wort. Ich möchte Danke sagen für die Ausrichtung in deinem Wort und für das Beispiel, was es bedeutet, dass du unser Leben bist. Auch jetzt, wenn wir noch einmal da hineinschauen, möchte ich, dass du dich bitten, dass du es in unseren Herzen das festigst und uns vorbereitest und mündig machst, dass wenn wir nach Hause gehen und eben in den Alltag hineinkommen, dass das jetzt, dass es bleibt und dass es Frucht bringt in die Ewigkeit. Also dass das mit ein Stück dazu beigetragen hat, dass unsere Gesinnung, unser Denken sich verändert und auf dich mehr und mehr ausgerichtet wird. Herr, schenke, dass diese Zeit noch zum Segen wird für meine Geschwister, zum Segen für mich, aber vor allem zur Ehre deines Namens. Amen. Als der Apostel Paulus diesen Brief schrieb, verfolgt er viele Anliegen. Und das merkt man dann, wenn man die Kommentare liest, dass auch sich ziemlich stark unterscheidet, je nach Kommentator, was ist die Botschaft, also um was es geht. Manche sagen eben, das ist ein Freundschaftsbrief, das heißt, Apostel Paulus schreibt einen Freundschaftsbrief an seine Unterstützer und dankt ihnen für die Unterstützung und so einfach mitzuteilen. Mit Sicherheit haben sie recht, weil das ist auch mit ein Aspekt in diesem Brief, dass er der Gemeinde in Philippi, die ihn wirklich in besonderer Weise unterstützt hat, ihnen dankt. Andere sehen, dass der Apostel Paulus das kommenden Timotheus, seines Jüngers und Nachfolgers, den er vorbereitet, zurüstet, dass bevor er nach Philippi kommt, dass er sie vorbereitet und sagt, nimmt ihn auf und stärkt ihn und in Freude und all diesen Dingen. Und das ist auch richtig. Das erwähnt er auch in dem Brief, das lesen wir vielleicht heute noch einmal, oder nicht noch einmal, sondern das lesen wir heute noch. Und das ist auch richtig, dass er das Kommen des Timotheus in der Gemeinde Philippi vorbereitet und sie wissen, er wird kommen. Und dementsprechend sollen sie auch mit dem gut umgehen, ja, mit Freude, dass er Freude an dem Dienst hat und sie Freude an ihm haben. Auch das ist richtig. Und auch das ist richtig, dass er die Gemeinde festigen möchte. Er möchte sie festigen, dass sie diesen guten Kampf kämpfen und eben in ihren Leiden und ihren Kämpfen Freude darin empfinden und nicht es sie niederdrückt und sie den Mut verlieren, das Zeugnis von Jesus weiterzugeben. So, das möchte er auch. Also wenn man durch diesen Brief liest, findet man immer wieder, die schreibe ich euch oder ich möchte das und so. Und dann merkt man, er verfolgt viele Ziele. Aber über all diesen Zielen und über all diesen Aspekten dieses Briefes steht ganz, ganz groß drüber, was er eigentlich möchte, dass sie Freude haben. und so. Das heißt, alle Aspekte oder alle Ziele, die er da, Unterziele, wenn ich das so formulieren kann, da verfolgt, das ist, was drüber steht, dass in allen diesen Dingen Freude am Herrn ist. Dass Jesus Christus ihre Freude ist, dass sie Jesus Christus nicht aus den Augen verlieren und somit diese Freude verlieren. Warum? Weil die Leiden werden nicht weniger, die Schwierigkeiten werden nicht weniger. Die Umstände verändern sich nicht unbedingt. Die werden bleiben. Wir werden die mit unseren Kämpfen weiterhin kämpfen, wir werden mit unseren Versuchungen weiter kämpfen, wir werden weiterhin mit Angriffen kämpfen, mit Verleumdung kämpfen, mit Krankheiten kämpfen. Manche werden auch für den Herrn vielleicht sterben müssen. All diese Dinge, die werden sich nicht ändern, bis er wiederkommt. Der Herr hat das gesagt. Durch Bedrängnis werden wir in das Reich Gottes hineinkommen. Und Jesus hat den verstorbenen Seelen unter dem Altar im Himmel gesagt, als sie geschrien haben, Herr, wie lange noch? Ich sage, noch eine Weile, bleibt noch eine kurze Zeit, bis auch die anderen Brüder diesen Weg gehen müssen. Und wenn sie angekommen sind, dann. Also Jesus verheißt, diesen Weg werden wir in diese Welt gehen. Das heißt, unsere Ausrichtung, unsere Perspektive ist nicht diese Welt so, und dieses Leben hier so gut und angenehm und fehlerfrei und bedrängnisfrei und angstfrei und krankfrei und all das zu leben. Das ist nicht das Ziel. Wenn das unser Ziel in diesem Leben ist, werden wir verlieren nur. Wir werden immer verlieren, weil diese Dinge werden wir in dieser Weise nie erreichen können. Und selbst wenn wir was erreichen, dann werden die Wünsche und die Vorstellungen sind immer größer. Und haben wir das eine erreicht, verlieren wir das andere. So, das ist eben nicht unser Leben. Unser Leben ist Christus. Und den zu gewinnen, daran trachten wir, Paulus sagt, darauf strecke ich mich aus, da laufe ich und da konzentriere ich mich drauf. Ich will von Christus erfüllt sein. Und wenn diese Dinge uns einnehmen, diese Perspektive einnehmen, dann sind wir Gewinner. Egal, selbst wenn in diesen Dingen Verlust erleben, in diesen Dingen sind wir Gewinner. Und das ist, was Paulus selbst erlebt, das ist seine Grundeinstellung, das ist eine herrliche Einstellung. Das ist, was mir in diesem Brief so gut tut, das zu lesen, wie der Apostel Paulus diesen Dienst versteht, sein Leben versteht und mit welcher Hingabe er Jesus nachfolgt. Das motiviert mich wirklich. Ich hoffe, es tut es euch auch. Und er hat dieses Anliegen, diese Gesinnung, die er hat, hier von Christus gelernt hat, die wir in Philipper 2 gestern vom Abendmahl uns angeschaut haben, dass diese Gesinnung eben auch bei den Kindern Gottes da sind. Deswegen sagt er, erfüllt meine Freude, habt diese Gesinnung, lebt genauso. Und dann schreibt er, gucken wir Kapitel 3, Vers 17, seid meine Nachahmer, Brüder. Schaut mal, seid meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns als Vorbild habt. Darum geht's. Ich bin mir sicher, dass das der Hauptgrund ist. Ja? Es geht Freude in Christus inmitten des Leides, der Schwierigkeiten in dieser Welt. Es geht darum zu begreifen, was unser Leben ausmacht, wer unser Leben ausmacht. Und dann sagt er, und nehmt uns als Vorbild. Schaut mal, so wandeln wir. Wir lieben Jesus, wir geben uns dem völlig hin, wir sind erfüllt von Jesus. Und bitte, so, nehmt uns als Vorbild. Ich sage das immer wieder, wenn ich über diese Stellen stolpere, was das für einen Anspruch man haben muss, um zu sagen, seid meine Nachahmer. Wenn Jesus sagt, folgt mir nach, das ist eine Sache, gell? Aber wenn dann ein Jünger sagt, folgt mir nach, dann muss er schon einiges vorleben, um das sagen zu können. Und wenn es eine tat, dann der Apostel Paulus. Versteht ihr? Und das meine ich. Er saß im Gefängnis und hatte Freude. Er jubelte über alles, was geschah. Und er sagte, macht es auch. Folgt mir nach. Das ist, er zeigt, wie man mit Schwierigkeiten umgehen kann. Und wie man diese Dinge einordnen kann. Das macht er. Und er sagt, bitte. Und nicht nur, er sagt nicht nur, seid nur meine Nachfolger, sondern wie ihr uns als Vorbild habt, das zeige ich euch gleich. Und er wird Timotheus. Es geht um einen anderen Mitarbeiter, das zeige ich euch gleich. Aber jetzt lest mal mit mir weiter. Schaut mal, was er sagt. Und jetzt wird auf einmal ein bisschen negativ und dann wieder gleich positiv. Vers 18. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Er sagt also, macht so, wie wir machen. Nimmt uns als Vorbild. Warum? Es gibt welche, die sollt ihr nicht als Vorbild nehmen. Die wandeln so, Sie leben so, dass sie eigentlich Feinde des Kreuzes sind. Sie behaupten zwar, sie predigen auch und lehren und versuchen, keine Ahnung, auch Leute hinter sich zu ziehen, aber die sind nicht Vorbilder. Die sind Feinde des Kreuzes. Also die, das heißt, sie stehen entgegengesetzt der Botschaft, entgegengesetzt des Christus. Die sind, sie repräsentieren alles andere, nur nicht das Kreuz. Was meint er damit? Schaut mal, was er damit meint. Vers 19. Deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Das macht die Feinde des Evangeliums, das macht die Feinde des Kreuzes aus. Da sind keine Vorbilder. Welche? Worauf sinnen sie? Auf das Irdische. Das ist, was Paulus sagt. Das sind Feinde. Sie haben, ihr Leben ist nicht Christus, ihr Leben ist ihr Bauch. Was meint er damit? Sie lieben sie ihren Bauch, sondern es geht darum, satt zu werden, hier. Und das ist eine Umschreibung für ein Leben in Fülle, in satt und jetzt nicht nur vom Hunger her. Sie leben für das Jetzt und Hier. Wir kennen ein Beispiel für das Jetzt und Hier. Wer weiß das? Der wählen konnte und hat aber nicht den Segen gewählt, sondern ja, Jakob und Isaac, die Geschichte. Esau, Isaac, Esau, Linsengericht. Auch übrigens lecker, aber verstehe ich schon. Aber er hat das gewählt. Warum? Er sagte, was bringt mir der Segen irgendwann mal? Ich lebe jetzt. Es geht ums Jetzt und nicht um später. Und wenn ich wählen soll, dann wähle ich natürlich das Jetzt. Jakob aber sagte, ich lass dich nicht los, ehe du mich segnest. Ich brauche deinen Segen. Darum geht's. Natürlich, deine Methoden waren Katastrophe. Und Gott musste sie heiligen. Er war ein Lügner und Betrüger durch und durch. Er fuhr aber Gnade und die Bibel sagt, den hat Gott geliebt. Wisst ihr, nicht weil er fehlerlos war, nicht weil er nicht gelogen, nicht gestohlen hat, betrogen hat, das hat er alles gemacht, sondern weil er eins wollte, Gottes Segen. Darum hat Gott Jakob geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Warum? Esau ging es nicht um den Segen Gottes. Es geht auch nicht um Gott, sondern um ihn, um jetzt und hier. Ich will jetzt meine Sachen haben. Ich will jetzt Glück, ich will jetzt Geld, ich will jetzt Familie, ich will jetzt Erfolg, ich will jetzt hier Geld, ich will jetzt hier Anerkennung, ich will jetzt. Gott, warum gibst du es mir nicht? Was bist du für ein Gott, der mir das alles nicht gibt? Ich will das jetzt haben. Und die anderen haben es doch auch und die glauben nicht mal an dich, aber die haben das und ich glaube an dich und ich habe das nicht. Was ist das für eine Gerechtigkeit? Paulus sagt, das sind Feinde des Evangeliums. Die stehen nicht dafür, was das Evangelium ausmacht. Das Evangelium richtet uns nicht auf das Jetzt und Hier. Das ist das Irdische. Ich könnte natürlich das jetzt weiter treiben und bis zu dem Punkt kommen, wo ich sage, wieso träumen alle Christen von einem Reich hier auf der Erde? Warum glauben sie, dass hier das glückliche, glückselige Reich ist? Wir warten und erwarten nicht das Irdische, wir erwarten immer das Himmlische. Und Paulus sagt, das ist die Perspektive, deren Ende Verderben, das können wir anders umschreiben, das, was ich versucht habe gestern zu sagen. Wenn Sie auf das Jetzt und Hier sehen und Ihr Leben danach ausrichten, sagen, das ist mein Leben, dann werden Sie Verderben ernten. Das stirbt, das ist Verlust. Sie können nicht gewinnen, Sie werden nicht Leben ernten, Sie werden Verlust und Verderben ernten. Dass diese Dinge bleiben nicht, deren Gott der Bauch ist und deren Ehre ihre Schande ist, die auf das Irdische sind. Das ist nicht, was Paulus macht. Deswegen sage ich, er lebt in dieser Weise. Er sagt, ich strecke mich aus, was nach vorne ist. Was hinter mir ist, vergesse ich. Darum geht es mir nicht. Ich habe ein Ziel. Paulus gebraucht sehr gerne das Bild eines Kämpfers, eines Wettläufers, der ein Rennen läuft. Und schon damals galt es, wer ein Rennen gewinnen will, muss sich disziplinieren. Sagt man das, disziplinieren? Ja. Und ist verständlich. Das heißt, wenn er jetzt, keine Ahnung, Marathon laufen will oder 100-Meter-Sprint, spielt keine Rolle. Wenn du irgendeine Höchstleistung in einem Sportbereich bist und wenn du sagst, ich habe dieses Ziel, aber nicht bereit bist, dafür dich zu investieren, das heißt, nicht trainierst, dich nicht ernährst, nicht genug schläfst, keine Erholung gönnst und stattdessen, keine Ahnung, alles Mögliche machst. Und dann denkst du, kannst dann hingehen an dem Tag des Wettkampfs und dann laufen. Entweder bist du ein super Genie, so, wir kennen so einen, der kann ab, zack, schnell laufen, egal. Der Punkt ist, wenn, Paulus sagt, wenn ich kämpfe und ich habe einen Kampf zu kämpfen, wir haben einen Kampf zu kämpfen und wir wissen, dass es gut für uns ist, es ist nicht, oh nein, wir wollen das, dann sind wir bereit, auf Dinge zu verzichten. Wir sind Dinge, bereit, Dinge sterben zu lassen. Ist es gut, das zu essen? Ja, okay, aber ist es förderlich? Nein, alles ist uns erlaubt, aber nicht alles nützt uns. Versteht ihr, es geht jetzt nicht, oh, das darfst du nicht. So, willst du diesen Wettlauf laufen? Natürlich. Dir ist alles erlaubt, aber nützt es dir? Überleg mal, wird es dich voranbringen? Wirst du eine Leistung, eine sportliche Leistung bringen können? Wirst du das Ziel erreichen oder geschweige gewinnen? Willst du den Siegeskranz? Ja, ich will. Ja, dann tu was dafür. Mach was dafür. Ja, wie, muss ich jetzt doch was machen? Paulus sagt, ich kämpfe einen Wettlauf. Und jetzt ist wichtig, jetzt müssen wir begreifen. Es ist nicht so, er sagt, ich möchte einen Wettlauf mitmachen. Das ist nicht, was er sagt. Versteht ihr? Es ist nicht so, wir wollen einen Wettlauf laufen, nämlich zum Herrn kommen. Und dann, was muss ich tun, um diesen Wettlauf zu kämpfen? Das ist nicht unsere Ausgangssituation. Wisst ihr, was passiert? Jesus Christus hat uns genommen und auf die Rennbahn gestellt. Wir müssen nicht erstmal zur Ziellinie Startlinie laufen. Wir müssen uns nicht anmelden und sagen, dürfen wir mitlaufen? Muss keine Qualifikation ab, um dann überhaupt diesen... Sondern er hat uns aufgestellt. In Christus sind wir aufgestellt. Wir sind auf einer Bahn. Wir sind in einem Rennen. Wir sind in einem Kampf. Wir stehen drin. Da kommst du nicht... Du entscheidest dich da nicht an. Du bist drin in diesem... Er hat dich hineingenommen aus Gnade. Die Frage ist jetzt, wie kämpfst du das? Sagst du, okay, so ab und zu gebe ich halt mal was. So sonntags laufe ich mal eine Runde. Vielleicht mal ab und zu mal mittwochs nehme ich mal ein bisschen Zeit dafür. Und so sonst vielleicht mal schauen, wann ich Zeit mal finde, mich vorzubereiten. Bisschen Wort Gottes lesen, das sollte als Kraftfutter reichen. Dementsprechend, wie du dich investierst in diesen Lauf, dementsprechend wirst du ihn laufen. Aber dafür brauchst du einen Fokus, da brauchst du ein Ziel. Versteht ihr, was ich meine? Davon redet er und spricht darüber, dass wenn wir die Motivation vor Augen haben und wissen, das ist Christus und Christus ist mein Leben, dafür lebe ich, für diesen Lauf lebe ich. Und dann bin ich bereit, freiwillig und gerne zu sagen, darauf verzichte ich, das wird mir nicht gut tun. Das ist für mich schädlich, das wird mich aufhalten, das wird mich langsam machen. Das wird dazu bringen, dass ich auf der Hälfte zusammenbreche und nach Luft schnappe. Also, ich schaue, dass ich diese Dinge, ich gucke, dass ich gute Nahrung zu mir nehme, geistliche Nahrung. Eine gute Milch brauche ich, Proteine, dass ich stark werde. Ich schaue zu, dass ich diese Dinge, sorry, wenn ich diese Beispiele gebrauche, aber das braucht man, um geistlich zu wachsen, braucht man das. Ich schaue, dass ich jemand an die Seite hole, der mich motiviert, der sagt, komm, noch eine Runde, das packst du. Und das ist, was Paulus macht. Das ist, wo er sagt, hey, komm, nochmal. Ich kann nicht mehr, es tut so weh. Komm, das schaffst du. In dir steckt mehr, als du magst. Denn du vermagst alles durch den, der dich mächtig macht. Steht hier drin in diesem Brief. Du vermagst das. Nicht du läufst, er macht das. Schlag mit mir bitte, ganz kurz noch zu Ende. Ich habe ja gesagt, ein bisschen negativ, dann positiv. Vers 20, schaut mal. Dann sagt er, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unser Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und sein Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der Wirksamkeit der Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Was für gewaltige Verse. Ich sage, das ist die Perspektive, die wir haben. Wir sind nicht Bürger dieser Welt. Wir laufen einen Wettkampf, um etwas zu erreichen, nämlich beim Herrn zu sein. Das gewinnen wir. Warum? Unser Bürgerrecht ist im Himmel, nicht auf der Erde. Und dahin wollen wir. Wir wollen zurück nach Hause. Wir wollen in unsere Heimat, in unsere Heimatstadt. Wir wissen, das himmlische Jerusalem, da, das ist, wo wir hinwollen. Und von da auch übrigens erwarten wir unseren Herrn, er kommt. Und wenn er kommt, und das ist die Perspektive, wird unser Leib, der so knechtet und so leidet und so schmerzt, wenn wir diesen Lauf, die Sehnen tun weh, die Knochen tun weh, die Muskeln tun weh, und man ist müde. Und er sagt, und er wird verwandeln. Die Bibel lehrt keine Leibfeindlichkeit. Die sagt nicht, so, der Körper stirbt eh, ist begraben, das war's. Keine Leibfeindlichkeit. Wir bestehen aus einem Geist, Seele und Leib. Das heißt, wir bestehen aus einem immateriellen und materiellen Teil. Und das Immaterielle, das ist, was der Herr uns gegeben hat. Das Materielle hat er uns auch gegeben. Nur das Materielle, Fleisch und Blut, wird das Reich Gottes nicht erben. Aber er macht es nicht einfach weg und sagt, dann seid ihr einfach Geist. Sondern er verwandelt unseren Leib, deinen Leib. Und wenn du jetzt mit dem unzufrieden bist, wer hat es dir gegeben übrigens? Der Herr, gell? Na Herr, du hast nicht so gut gemacht. Warum hast du mich nicht so gemacht wie den oder die? Der Herr hat uns gemacht. Und der wird den Leib verwandeln in Herrlichkeit. Was für eine Wahrheit. Und zwar gleich wie der Herr. Gleich wie das Herrnleib. Die Tage kam ein lieber Bruder zu mir und sagte, ja, ich habe neulich was gehört, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Wir glauben doch, dass wenn wir sterben, wir beim Herrn sind, oder? Glauben wir das? In dem Moment, wo wir sterben, müssen wir in Totenreich, müssen wir dann erstmal lange schlafen, bis Jesus wiederkommt, dann wachen wir auf. Nein. Versteht ihr, warum es das Bessere ist? Schaut mal, wenn Paulus glauben würde, dass, dass man entschläft und dass man erstmal jetzt 1000 Jahre schläft, bis Jesus wiederkommt oder die anderen, wo ist das Bessere? Oder? Dann ist es besser zu bleiben und zu dienen und warten, bis er kommt. Das ist besser. Aber er sagt, besser ist zu sterben. Warum? Beim Herrn zu sein. Das ist das Bessere, weil er weiß, dann bin ich beim Herrn. Ich habe mein Ziel erreicht. So, jetzt ist aber so, unser Leib stirbt und dann heißt es, wenn Jesus wiederkommt, wird er ja die Seinen auferwecken, richtig? Und dann werden sie ihm entrückt werden. Aber wie passt das denn zusammen? Entweder ist man bei ihm oder wir werden auferweckt am letzten Tag. Liebe Geschwister, was wird auferweckt am letzten Tag? Der Leib. Wo ist der Geist? Beim Herrn. Das ist, was passiert. Darauf warten die verstorbenen Seelen im Himmel. Herr, wann? Warum ist es noch nicht fertig? Weil sie die Leiber noch nicht haben. Die verherrlichten und verklärten Leiber. Die Bibel sagt, dass der Herr kommen wird mit seinen Heiligen. Und das sind nicht nur Engel. Er kommt mit ihnen. Und wisst ihr, was passiert? Das ist Auferstehung. Der Herr kommt und in einem Nu stehen die Leiber auf. Und all die Seelen, die mit Jesus kommen, kriegen ihr Leib. Aber es werden welche, hoffentlich wir, es kann sein, dass einige noch übrig bleiben, die noch nicht mit dem Herrn kommen, weil die noch auf der Erde sind, richtig? Und dann heißt es, und sie werden im gleichen Augenblick, im gleichen Nu verwandelt, damit alle zusammen das passiert. Das heißt, Jesus kommt mit den Seinen und sie kriegen ihre Leiber, die verklärten Leiber. Diejenigen, die noch hier da sind und Jesus erwarten, die kriegen auch verklärten Leiber. In einem Nu, im gleichen Augenblick, kriegen wir alle das Gleiche. Zusammen mit Abraham, Isaac und Jakob und David. Überlegt mal, wir werden alle uns zusammen freuen. Sie freuen sich nicht vor uns. Sie dürfen jetzt ruhen. Das ist das Bessere. Aber sie freuen und warten mit uns, bis wir gemeinsam das erben, was Gott uns versprochen hat. Das ist die Hoffnung und darauf leben wir hin. Das ist das Ziel. Darauf leben wir hin. Das war, wir verstehen, diese Leiber, das ist nicht fertig. Wenn ihr unzufrieden seid, ist okay, verstehe ich auch. Wir leben in Schwachheit, in Niedrigkeit, in Krankheit. Aber darum geht es, es wird abgelegt und es wird verwandelt in Herrlichkeit. Eine gute Perspektive. Lohnt sich darauf zu leben. Das ist der Lauf. Und dementsprechend wollen wir auch diesen Lauf laufen und wir wollen den erreichen. Wir wollen da ankommen. Aus dieser Perspektive, ich hoffe, ich konnte ein bisschen euch damit hineinnehmen, jetzt diese schwierigen Verse euch kurz zeigen. Und zwar geht mir jetzt Kapitel 2. Lies ab Vers 12 mit mir. Der Herr, meine Geliebten. Schön, merkt euch, meine Geliebten, okay? Meine Geliebten. Wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern noch vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Das ist ein, oder das sind zwei sehr bekannte Verse, die so kontrovers ausgelegt werden und ich sage auch gerne missbraucht werden, vor allem von all denjenigen, die ein anderes Verständnis der Gnade haben und vor allem die Lehre der Erwählung hassen. Und sie nehmen gern diesen Vers und sagen, hier steht doch, bewirkt euer Heil, man kann auch eine Übersetzung, Rettung, und zwar wie? Mit Furcht und Zittern. Warum mit Furcht und Zittern? Ja, sonst kannst du ja verlieren. Wenn du nicht fürchtest, dass du oder dich nicht zitterst, dass du es verlierst, du musst die Angst haben darum, das heißt, setz alles dafür ein, dass du es bekommst. Natürlich ist Gott da, der wird dir auch helfen. Wir sprachen vorhin, gell, Edwin, dieses Bild hatte mir gesagt, das hat er mal gehört in einer Predigt, wenn du im Bett liegst, du musst schon mit dem Fuß aus dem Bett raus und dann packt Gott dich am Fuß und zieht dann raus. Aber wenn du deinen Fuß da nicht rauskommst, dann bleibst du halt im Bett liegen. Das andere Bild ist, natürlich lenkt Gott, aber du musst den Wagen schieben. So, wenn der Wagen nicht geschoben wird, kann Gott nicht lenken. Also du musst beginnen zu schieben, du schiebst und dann kann Gott dein Leben lenken, dass das in die richtigen Bahnen kommt. Das heißt, bei all dem ist, wer beginnt? Wir. Und dann hilft Gott schon. Mit Gottes Hilfe, kein Problem, aber du musst schon was tun. Und zwar in dem Kontext heißt sogar Furcht und Zittern. Jetzt, liebe Geschwister, versteht ihr, warum ich heute erst über den Vers rede? Der steht aber im Philipperbrief. Was ist der Kontext? Freude. Freude im Herrn. Wir lasen in Kapitel 1, wo er sagt, ich bete und ich freue mich über euch, warum der Gott das Werk in euch begonnen hat, wird es vollenden. Er hat so eine Zuversicht. Er spricht von dem Tag Christi, dass wir darauf hinlaufen. Er redet, dass er dieses Leben und all seine Werke und seine Religiosität, erinnert euch nochmal, das ist wirklich gestern gewesen, dass er all das wie erachtet für Dreck. Dass er nicht seine Gerechtigkeit, nicht sein Bemühen, das sagte, das ist für mich gestorben. Nein, allein aus Glauben, hat er gesagt. Christus, der Glaube an Christus, das ist Kontext. Du kannst und darfst nicht diese Verse hier nehmen und sagen, aber hier steht doch, mit Furcht und Zittern bewirken, sonst werden sie nicht gerettet. Und nicht den Rest des Briefes nicht verstehen oder nicht annehmen. Paulus wird sich doch selbst nicht widersprechen. Nein, vielmehr, der Geist Gottes wird sich doch nicht widersprechen, indem er all das entfaltet, aber zwischendurch übersehen, aber hab Angst. Ist das die Botschaft? Kann nicht sein. Selbst wenn ich nicht weiß, wie ich es verstehe, liebe Geschwister, kann sie so nicht sein, weil ich weiß, wie das Evangelium funktioniert. Das heißt, das Problem liegt nicht in dem Vers, das Problem liegt in meinem Verständnis, was damit gemeint ist. Wie ist das zu verstehen? Und da ist wieder für uns immer wieder, was ist wichtig? Der Zusammenhang. Um was geht's? Was meint Paulus? Nochmal, ich hoffe durch die Hinführung und das alles, dass es gleich ein bisschen heller macht und Sinn macht. Lass mich ein paar Gedanken euch dazu geben. Vers 12 beginnt wie? Daher. Was ist daher? Das heißt, es gibt vorher etwas. Sprachen wir gestern darüber. Was steht vorher? Die Gesinnung Christi. Er sprach darüber, wenn ihr mir irgendeine Freude machen wollt, dann seid so gesinnt wie Christus. Wie war Jesus Christus gesinnt? Jetzt behaltet diesen Kontext. Im Angesicht des Todes war das Freude, es hat Spaß gemacht. Er hat mit Furcht und Zittern lag er auf den Knien, wo? In Gethsemane. Und sagte, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Um der Freude willen, was ihn aber erwartet, nämlich die Auferstehung und hinter zu Rechten Gottes, nahm er all das auf sich und wusste, was die Frucht hervorkommt. Was für eine gute Frucht der Gerechtigkeit entsteht, wenn er diesen Weg geht mit Furcht und Zittern. Es ist einfach, in Bedrängnis im Gefängnis zu sitzen. Es ist einfach, in Krankheit zu sein. Es ist einfach, in Schwierigkeit zu sein. Sagt man, hey, keine Angst. Wir würden lügen, oder? Wir würden uns selbst betrügen. Man hat Angst. Man hat Furcht. Man hat Zittern, oder? Das ist nicht einfach. Man kann sich nicht einreden, hey, jetzt komm schon. Und dann hilft auch keiner, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, ist nicht so schlimm. Das ist nicht die Hilfe. Und dann wird mir auch niemandem geholfen. Das ist unrealistisch. Realistisch, ja, es ist Furcht. Ja, es ist Zittern. Aber ich weiß, wohin ich gehe. Ich habe eine Perspektive. Ich habe einen Lauf von mir. Und ich weiß, was ich bekommen werde. Mit Christus erhöht werden, sitzen zu Rechten. Das ist die Perspektive. Und ich laufe diesen Kampf. Wie? Mit Furcht und Zittern. Und es kostet auch, jeder, der gestern hier nach vorne ging, was hat euch gekostet? Furcht und Zittern. Richtig? Jedes Mal, ich sitze da, Lilly sagt, Wille, und bist wieder angespannt. Ich sage, ja, bin ich. Und ich mache das Tag für Tag, Woche für Woche, jedes Mal Furcht und Zittern. Als Paulus im 1. Korintherbrief sagt er, und ich habe unter viele Tränen, und ich möchte, dass ich das wirklich auch richtig euch vorlese, erst, wenn ihr mit aufschlagen wollt, 1. Korinther 1, jetzt schaut noch mal, wir müssen dieses Furcht und Zittern kurz verstehen. Ich möchte euch nur zeigen, es hat nicht Angst, ich verliere mein Leben oder ich werde nicht gerettet werden, ich muss was dafür tun. Lies mit mir Kapitel 2, 1. Korinther, Kapitel 2, ab Vers 1. Kreuzlichtverse. Schaut mal. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Verstehen wir, oder? Ich wollte euch nicht überreden, sondern ich hatte nur eine Botschaft. Ich musste euch Christus predigen. Und ich habe mir vorgenommen, sagt er, nicht euch zu überreden mit menschlichen und Gedankengängen und Überredungskünsten. Sagt, hey, das lohnt sich und bla 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 und es wird schon gut werden, kannst nur gewinnen und all das. Er wollte sie nicht manipulieren. Jetzt schaut mal, was jetzt kommt, Vers 3. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und mit Zittern. Das sind die gleichen Begriffe. Er sagt, als ich dieses Evangelium verkündigte, kam ich nicht in Kraft und Stärke. Ich kam mit Schwachheit, Furcht und Zittern. Vor was Furcht? Vor was Zittern? Er hatte Angst, dass er das Evangelium auf eine falsche Art und Weise predigt. Dass er kommt und mit Rhetorik, er könnte es. Mit Präsentation, er könnte es. Er war ein Gelehrter, nicht nur aus der pharisäischen Seite, sondern auch aus der griechischen Seite. Es war ein belesener, hochintellektueller, hochgebildeter Mann, der viele Sprachen sprechen konnte. Er wusste, wie man rhetorisch da brilliert. Und er hat gesagt, ich habe Angst, wenn ich diesen Wettlauf laufe und Mittel benutze, die nicht dem Evangelium gerecht sind. Ich habe Angst, euch zu überreden und nicht der Geist Gottes wird euch überreden. Dann werdet ihr meinen Argumenten glauben und später wird nur ein anderer kommen, der bessere Rhetorik hat und dann läuft ihr ihm hinterher. Und dann seid ihr tot oder ihr bleibt im Tod, weil ihr folgt irgendeiner Idee, eine Impulsivität und nicht dem Geist Gottes. Aber der Geist Gottes wirkt in den Schwachen, nicht in der Kraft, nicht in der Überschwänglichkeit, nicht in dem Überredenden, sondern der Geist Gottes wirkt in uns, in der Schwachheit. Und er benutzt eine törichte Botschaft und benutzt schwache Menschen, damit es eine Sache klar ist. Wer hat es nicht gemacht? Mensch, er hat es gemacht. Die Furcht und die Angst, glaubt ihr, Paulus hat Angst vor den Korinthern gehabt? Hatte Furcht vor den Menschen gehabt? Nein, er saß im Gefängnis und jubelte. Er hatte nicht Angst vor den Menschen, er hatte Angst, diesen Wettkampf falsch zu kämpfen. Er hatte Furcht gehabt, falsche Methoden anzuwenden, um das Ziel zu erreichen. Das ist Furcht und Zittern. Könnt ihr mir folgen? Zurück zum Philipperbrief. Vers 12 nochmal. Daher, meine Geliebten, wer wird hier angesprochen? Wer sind die Geliebten? Kinder Gottes, oder? Sind sie schon Kinder Gottes, oder? Paulus wird doch die nie ansprechen. Daher, meine geliebten Kinder, schafft, dass ihr gerettet werdet. Wie kann man Kinder Gottes dazu aufrufen, für ihre Rettung zu arbeiten? Das ist ein Paradox. Nein, das ist nicht mal ein Paradox. Paradox ist nur etwas, was in unseren auf den ersten Blick nicht zusammenpasst, aber wenn man ein paar Gedankengänge dazu bringt, passt zusammen. Von daher ist das ein Paradox. Das ist widersprüchlich, das funktioniert nicht. Wenn man sagt, wenn man lernen würde, ihr Menschen, ihr schafft in Furcht und Zittern, dass ihr gerettet werdet, dann könnte ich dieser Argumentation wenigstens folgen. Das heißt, du musst als Mensch mit Furcht und Zittern schaffen, dass du durch deine Werke gerettet wirst. Aber er spricht das zu Kindern Gottes. Und wir wissen, Kinder Gottes sind gerettet. Die haben den Geist Gottes. Er redet zu Kindern Gottes, das ist das Erste. Dann, woher weiß ich, dass es Kinder Gottes sind? Lesen wir es weiter. wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid. Ja, wo liegt das Problem? Die sind doch schon gehorsam, oder? Er sagt nicht, seid aber jetzt gehorsam. Mit Furcht und Zittern müsst ihr gehorsam sein. Das sagt er nicht. Er sagt sogar, guck mal, alle Zeit gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, das ist das eine, das ist Apostel Paulus, und dann strengt man sich an. Da gibt man sich Mühe. Was ist, wenn man dann, wenn der Apostel Paulus nicht da ist? Larifari. So, wenn man vor anderen ist, dann gibt man sich Mühe, aber wenn man allein ist, habe ich keine Motivation, Jesus zu verherrlichen, habe ich keine Motivation, der Sünde zu widerstehen, habe ich keine Motivation. Warum, für wen? Das macht nur einer, der wirklich nicht für Christus lebt. Aber derjenige, der für Christus lebt, ist egal, wer da ist, ob er gesehen wird oder nicht gesehen wird, ob er gelobt wird oder nicht gelobt wird, er macht es für den Herrn, weil Christus ist sein Leben. Also, er sagt Paulus sagt, ich weiß, es spielt keine Rolle, ob ich da bin oder nicht. Ihr lebt für ihn, ich weiß das, ihr seid gehorsam. Das ist ein gutes Zeugnis, oder? Und jetzt sagt er aber, bewirkt euer Heil. Dann denkst du, hä? Warum sagt er das? Er redet nicht, schafft euer Heil. Er redet nicht, schafft, dass ihr gerettet werdet. Das ist nicht, was hier steht. Das Wort, das hier steht, und das will ich sagen, man beachtet den Kontext nicht und dann die griechische Grammatik. Das ist natürlich etwas, was nicht jeder hat, gebe ich zu. Aber man kann sich das aneignen, zumindest mal fragen. Hier steht erstmal, vollendet, bringt es mit zum Ziel. Es ist nicht, wirkt es in dem Sinne, schafft es. Also da ist nichts da, keine Rettung. Und jetzt sagt er, du musst mit Furcht und Wirken Rettung schaffen. Das ist nicht, was hier steht. Es bedeutet Folgendes. Schaut mal, das Bild ist das. Wenn der Herr nimmt uns und stellt uns auf den Wettlauf, der uns direkt in den zu ihm führt. Versteht ihr? Wir müssen nicht uns qualifizieren für diesen Lauf. Wir sind darauf. Jetzt sagt er, wie bei Paulus. Paulus, ich habe dich berufen, das Evangelium zu verkündigen und stellt ihn in diesen Lauf. Und jetzt sagt der Paulus, geh und kämpf diesen Kampf mit richtigen Mitteln. Mit Furcht und Zittern. Schau zu, nicht Larifari. Wirklich, streng dich an, konzentrier dich, mach's ernst. Ich hoffe, ich nerv euch damit nicht, aber momentan ist halt so, ja, wenn wir trainieren, mit meinem Sohn und Mann oder mit anderen, und ich sehe da jemand am Gerät mit dem Handy da sitzt, und ich will da gerade trainieren, und dann gehe ich hin und sage, wie lange brauchst du noch? Ja, noch 3 Sätze. Dann denke ich, wo eine kleine Pause reicht, dann gucke ich hin, spielt er Spiele. Kurz davor, das Ding zu nehmen. Gut, aber ich bin ja Christ. Ich muss ja mit guten Mitteln kämpfen. Da sage ich mal lieber, wenn du was werden willst, pack das Ding weg. Irgendwann habe ich gesagt, darf ich dir einen Tipp geben? Schließ das da oben ein. Schließ da ein, in dem Spind, dann komm hier runter. Ob er auf mich gehört hat, ich glaube nicht. Werde ich nächstes Mal sehen. Nochmal drauf ansprechen. In Liebe. Aber für mich ist es ein guter Punkt. Wir kämpfen, wir trainieren, wir laufen einen Kampf. Und ich bin nicht nur von meiner Natur aus, das ist meine Überzeugung. Wenn wir was machen, dann machen wir es richtig. Wenn wir es nicht richtig machen, dann lasst uns doch gleich sein. Was soll das, dieses Halbherzige? Ein bisschen. In allem, was wir machen, wir verherrlichen Gott. Ob wir essen oder trinken, sagt die Schrift. Versteht ihr? Das ist etwas, was du auf jeden Fall machen musst, ob du willst oder nicht, oder? Du stehst auf und du musst essen. Du kannst nicht sagen, habe ich keinen Bock zu essen, stirbst du. Und wenn die Schrift sagt, wir beginnen bei den selbstverständlichen, natürlichsten, normalsten Dingen, da verherrlichen alles, was wir tun, zu seiner Ehre, dann wie viel mehr in den anderen Dingen, wenn wir schon das Natürlichste zu seiner Ehre tun sollen. Also machen wir es richtig, konsequent. Und das ist, was ich meine, nicht ablenken lassen. Nicht dann ein Videospiel daneben und dann denken, hey, warum nehme ich nicht zu, warum kam die Kraft, warum passiert bei mir nichts, was machst du anders? Ich spiele kein Videospiel, wenn ich trainiere. Zum Anfang mal. Das ist es. Wir wollen einen Kampf kämpfen, wir wollen Jesus nachfolgen, wir wollen das Ziel erreichen, wir wollen das. Und wir sind auf eine Bahn gestellt, nochmal, wir müssen nicht da drauf, das hat er schon getan. Und was Gott sagt, spiel keine Spiele, wenn du diesen Kampf kämpfst. Das heißt, lenk dich nicht ab, fokussier dich. Du musst wissen, was dich ablenkt. Was fördert den Kampf und was fördert ihn? Was lenkt dich ab? Paulus gebraucht es ein anderes Beispiel, wenn er sagt, einer, der in den Kampf zieht, in die Armee geht und einen Kampf kämpfen muss, der lässt sich doch nicht auf ablenken durch keine Ahnung. Der wird sterben. Diese Bilder verwendet er. Das sind nach Menschenweise, nach fleischlicher Weise. Wir werden nicht sterben, wenn wir ein Handyspiel spielen auf dem Weg zu Jesus. Halleluja, dank der Gnade. Aber wisst ihr was? Wir werden da so über die Ziellinie kriechen. Es wird nicht einfach. Und das wird so mühselig sein. Sag, oh, warum ist es so anstrengend? Weil du dich ablenken lässt. Und das, wenn er sagt, mich Furcht und Zittern, das ist das Gleiche, was Paulus sagt, ich kämpfe meinen Kampf, ich verkündige das Evangelium und ich weiß ganz genau, was ich tun soll und was ich nicht tun soll. Und ich habe Angst, da Fehler zu machen. Nicht, weil ich Angst habe, verloren zu gehen. Darum geht es nicht. Weil ich Angst habe, mit Mitteln zu kämpfen, die Gott mir nicht gegeben hat, menschliche Mittel. Das ist Furcht und Zittern. Ich will konsequent sein. Ich bin bereit, ein Bärnis auf mich zu nehmen. Ich bin bereit, im Gefängnis zu sitzen. Ja, sagt Paulus. Ich bin bereit, dass man mich verspottet. Ich bin dazu bereit. Ich bin bereit, wenn er will, mich am Leben zu lassen, dann zu euch zu kommen. Ich will das tun. Ich will euer Glauben fördern und dazu bereit. Bin ich bereit, die Gesinnung Christi anzunehmen und nicht auf mich bedacht zu sein, sondern auf euch bedacht zu sein. Nicht meinen Vorteil zu suchen, sondern euren Vorteil zu suchen. Nicht nur euren Vorteil zu suchen, die Ehre Gottes zu suchen, die Herrlichkeit Jesu zu suchen. Und dazu ist mir jeder Preis recht. Es darf sterben. Ich bin bereit, in dem Sinne von Sport, auf das zu verzichten. Und weil ich weiß, warum ich verzichte, macht es mir Freude. Liebe Leute, es macht Freude. Ich bin mir sicher, es ist ein Grund, warum der Herr mich gerade diese Schule geht, weil das mir das beibringt. Es macht Freude, auf Dinge zu verzichten, weil es Sinn macht. Und wenn was Sinn macht, macht es Freude. Jesus Christus macht für mich Sinn. Sowas von Sinn. Er ist es absolut wert für mich. Ich sage euch, ich bin in ihn verliebt. Und ich weiß, wo ich zum ersten Mal sagen konnte, Jesus, ich liebe dich. Und seitdem liebe ich ihn. Und er ist es mir wert, wirklich. Und es sind Momente in meinem Leben, Umstände, und ich ertappe mich immer wieder, dann geschehen Dinge und dann höre ich mich sagen, Jesus, ich liebe dich. Und das stimmt. Und ich meine es vom Herzen. Ich sage es nicht einfach so. Und das ist meine Antriebskraft. Auch Dinge zu tun, auch wenn es mich kostet, wenn es anstrengend ist, mühselig ist, aber er ist es mir wert. Auch wenn ich manchmal keine Lust habe. Gell? Manchmal hat man keine Lust. Aber das ist egal. Man macht's. Warum? Es ist wert. Und weil man es tun muss. Man kämpft diesen Kampf. Wir sind auf der Laufbahn. Das ist wie bei diesem Gerät, das hört nicht auf zu laufen. Und wenn du stehen bleibst, bumm, ja, das Ding läuft. Und wir schauen zu, dass wir da drauf bleiben. Jetzt schaut mal, die zweite Argumentation ist folgende. Das erste ist Kontext. Das zweite ist, wir schauen, wie die Begriffe in der Bibel sonst noch verwendet werden. Das dritte ist, ich gehe auf die sprachliche Ebene und dieses Wort bewirkt, was letztendlich dazu bedeutet Folgendes. Schaut, euch wurde das ewige Leben geschenkt. Dieses Leben. Euch wurde die Rettung geschenkt. Schaut zu, dass ihr entsprechend dieser Rettung kämpft. Versteht ihr? Nicht macht diese Rettung, sondern vollendet diese Rettung. Bringt sie zum Ziel. Das ist die Bedeutung des Wortes. Das heißt, schaut mal, in den Kampf gestellt und jetzt kämpft mit diesem Kampf und kommt zu der Rettung, weil unsere Rettung hat in Jesus Christus durch den Glauben begonnen. Wir sind noch nicht fertig gerettet, ist euch das klar, gell? Denn ihr sitzt alle noch hier in eurem Leibe. Die Rettung ist fertig, wenn Jesus wiederkommt und euer Leibe verwandelt wird. Dann ist die Rettung vollendet. Ihr seid mitten in dem Prozess der Rettung. Aber eure Rettung ist garantiert. Ihr werdet gerettet werden, aber ihr seid noch nicht gerettet. Seid in welcher Weise noch nicht? Noch nicht vollendet. Versteht ihr, was ich meine? Nicht, dass jemand denkt, oh, wir sind gar nicht gerettet. Wir sind nicht vollendet. Die Vollendung kommt mit der Verwandlung des Leibes. Und jetzt sagt uns die Schrift, wirkt und kämpft zur Vollendung. Weißt du, was du dazu beitragen musst, dass du das Ziel erreichst? Weißt du, was du tun musst? Weißt du das, was dir hilft, diesen Kampf zu kämpfen? Weißt du das, was dir schadet? Das ist, was Paulus meint. Und dieses Wort steht im Aorist, in Imperativ Passiv. Für alle, die die deutsche Grammatik kennen, wissen jetzt Bescheid. Muss ich auch lernen. Imperativ bedeutet Befehlsform. Das ist nicht etwas, was du dir aussuchen darfst und kannst. Sag, ja, will ich oder nicht. Das heißt, mach's. Das heißt, bewirkt, vollendet. Das ist etwas, was wir tun sollen. Das Zweite ist aber passiv. Versteht ihr passiv? Es ist etwas, was an uns geschieht. Das machen wir nicht selber. Und das ist so schön. Wenn er sagt, bewirkt euer Heil, dann klingt das wie so eine Aufforderung. Und sagt, oh, das muss ich tun. Was sagt die Schrift? Lasst euch taufen, gell? Tauft ihr euch selbst? Warum werden wir getauft? Der Herr hat so eingerichtet, dass wenn er sagt, lasst euch taufen, wir sagen, ich will mich taufen lassen. Und dann geschieht es an uns. Das ist ja nicht unser Werk. Versteht ihr, warum die Taufe so funktioniert? Sonst könntest du einfach ins Wasser, zack, rein, bin getauft, braucht niemanden. Es ist etwas, was an uns getan wird. Gott fügt uns in den Tod Christi hinein und er ist es, der uns aus dem Tod rausholt. Das machen wir nicht selbst. Aber wir sagen, wir wollen. Gell? Und das ist das, was Paulus sagt. Bewirkt, das heißt, ihr seid in den Kampf und jetzt vollendet diesen Kampf. Und zwar wie? Wie macht man? Wie kann ich das passiv vollenden? Wie kämpft man passiv? Wie geht das? Lest mit mir Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen oder Wirken zu seinem Wohlgefallen. Oh, wer macht das? Nicht wir. Versteht ihr? Kämpft mit richtigen Mitteln. Wisst ihr, was das richtige Mittel ist? Nicht eigene Werke. Schaff mit Furcht und Zittern, dass du nicht anfängst, selbst dich zu vollenden. Das ist die Angst. Schaff mit Furcht und Zittern, dass du nicht denkst, dass die Werke dieser Welt dich vollenden können, vollkommen machen können, dir Rettung geben können. Nein, diese Dinge, irdisch, nicht gut. Setz allein auf Gottes Hilfe, auf seine Gerechtigkeit. Und zwar mit Furcht und Zittern. Ich würde sagen, hab Angst, die Gnade zu verlieren aus den Augen. Hab Angst zu vergessen, dass du in der Abhängigkeit zu Gott lebst. Mit Furcht und Zittern bleibt an dieser Wahrheit, dass allein er es macht und nicht ihr. Versteht ihr? Das ist Furcht und Zittern. Wo war es Furcht und Zittern? Abzurutschen wie die Galater, dass man ein falsches Evangelium verkündigt. Abzurutschen in eine Lehre, die sagt, du musst etwas tun. Das ist Furcht, weil dann verlierst du nämlich das Evangelium. Und Paulus sagt, wir kämpfen den Kampf. Und er sagt, bitte kämpft den Kampf der Gerechtigkeit aus Glauben, nicht aus Werken. Und das ist der Kampf. Komplett anders, oder? Wir müssen etwas schaffen. Mit Furcht und Zittern bedeutet das, er hat uns aus Gnade, aus Glauben gerechtfertigt. Hat uns auf den Lauf gestellt, der uns zu ihm führt, mit der Vollendung des Leibes. Und dann sagt er, schaut zu, dass ihr diesen Kampf mit den richtigen Mitteln kämpft. Jetzt, liebe Geschwister, was sind die richtigen Mittel? Glaube. Was sind die richtigen Mittel? Gnade. Was sind die richtigen Mittel? Hoffnung auf ihn. Vertrauen in ihn. Denn er ist es, der alles schafft. Sogar das Wollen und das Vollbringen. Und habt Angst, euch aus dieser Perspektive rauszubewegen. Und wenn ihr das begreift, wisst ihr, was in euren Herzen wieder reinkommt? Freude. Dann bin ja nicht ich das. Ja, genau. Wie kämpfe ich diesen guten Kampf des Glaubens? Ich bleibe in Christus. In Christus bleiben bedeutet in der Gnade bleiben. In seiner Gerechtigkeit bleiben. In seinem Frieden bleiben. Das ist in Christus bleiben. Und diesen Kampf kämpfen wir. Den kämpfen wir bis zum Schluss. Denn wir werden immer wieder von falschen Arbeiten, ich nenne es mal mit den Worten des Apollos, von den Hunden belästigt. Die werden bellen, die werden beißen, die werden uns zurückziehen und sagen, nö, 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 nö. Und wir werden diesen Kampf bis zum Ende führen. Und unter all den Anfechtungen und den Kämpfen und Verleumdungen, wir werden mit Furcht und Zittern, werden wir an Christus bleiben. Denn wir wissen, nur er vermag das zu bewirken. In dieser Art und Weise versucht Paulus, die Philipper auszurichten, sie zu motivieren, diesen Kampf zu kämpfen. Und er macht das auf so eine wunderbare Art und Weise, dass er immer und immer wieder sich nicht nur selbst als Beispiel darbringt, er bringt Christus als das größte Beispiel, das ist das Herzstück des Philipperbriefs, Philipper 2, dieser Hymnus. Er bringt aber auch Timotheus als Beispiel. Darf ich euch das noch ganz kurz zeigen und dann ist gut für heute? Und fürs Wochenende. Ich will das euch ganz kurz noch zeigen. Wenn ihr mit mir Philipper 1 aufschlagt, Schaut mal da, Kapitel 1, Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen, die in Christus Jesus, die in Philippi sind, dann samt den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Was ist das Besondere an diesem Briefkopf? Seht ihr das? Was fällt euch auf? Mir fallen einige Dinge auf. Erstens, dass er Timotheus mit aufzählt. Eigentlich wissen wir, wenn wir sagen, von wem ist der Brief an die Philipper? Alle würden sagen Paulus. Aber hier steht und? Warum sagen wir nicht Paulus und Timotheus? Steht doch da, oder? Guck mal, wie Paulus als Apostel in seine Autorität, die er hat, unter seine Autorität einen jungen Mann hinnimmt, nämlich Timotheus. Wenn wir die Zeit hätten, würde ich jetzt mit euch Apostelgeschichte machen, was er nicht vorhatte, aber ich komme nicht dazu. Ist aber okay. Und dann werden wir sehen, dass Paulus Timotheus kennengelernt hatte, bevor er nach Philippi kam. Und er hat ihn da mitgenommen und auf diese Reise mitgenommen. Das heißt, die erste Station, die Timotheus erlebt hat in dem Gemeindeaufbau, war Philippi. Und er schickt später Timotheus dahin. Und er sagt übrigens, eine gute Gemeinde, wo man dich hinkt, die sind voller Freude. Korinth nicht gut, Philippi gut. Guter Start. So, das Zweite, was fällt mir auf. Seht mal auf, wie viel in diesen zwei Versen Christus auftaucht. Dreimal. Versteht ihr? Er redet und sagt, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus. Und dann sagt er, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wie oft redet er hier von Christus? Immer von Christus. Er ist, versteht ihr, was ich meine? Immer in Christus und von Christus und in allem. Er sieht sich als Christi Knecht, in Jesus Christus geheiligt, der Dank und Gnade und Friede in Christus. Alles in Christus. Paulus ist voll von Christus. Dann, was fällt noch auf, was sehr erstaunlich und fast in keinem Brief zu finden ist? Er schreibt nicht nur an die Heiligen, was ja schön ist in Christus, unsere Stellung, die mit Furcht und Zittern vollenden soll, sondern er schreibt an die Aufseher und Diener. Warum das? Das findet ihr in keinem Brief. Warum macht er das? Was ist sein Ziel mit diesem Brief? Motivieren. Vorbild. Wer muss vorangehen? Paulus. Wer muss vorangehen? Timotheus. Wer muss vorangehen? Die Ältesten. Wer muss vorangehen? Die Diener. Was sind die? Diakone. Er nimmt sie bewusst, weil er sagt, Leute, nehmt mich als Vorbild, damit ihr für die anderen Vorbilder sein könnt. Sollen sie lesen? Alle, natürlich, die ganze Gemeinde Philippi. Aber er spricht sie jetzt besonders an. Das heißt, jeder Diakon, okay, hier muss ich gut zuhören. Jeder Älteste, sofort. Warum? Vorbildcharakter. Wie kämpfen wir unseren Kampf? Wie gehen wir voran? In Leid, in Schwierigkeit, in all diesen Dingen. Sind wir für die anderen Vorbilder? In Disziplin, in Konsequenz, in Hingabe, in Liebe? Sind wir Vorbilder? In der Nachfolge Jesu. Wenn Sie uns sehen, können Sie sagen, können die Ältesten sagen, seid meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Das ist die Aufgabe. Der Maßstab ist der gleiche. Alle sollen mit Furcht und Zittern den Lauf vollenden, nicht mit falschen Mitteln kämpfen. Aber die Ältesten und die Diakone haben eine besondere Aufgabe, diesen Maßstab, der allen gilt, voranzuleben, da voranzugehen und sagen, wenn Paulus das macht, das motiviert mich, dann will ich auch. Guck mal, und Paulus sagt, und die Brüder, als sie es gesehen haben, was ich das mache, die haben Mut gefasst, es zu tun. Das macht Paulus. Und so sollen auch die Diener der Gemeinde, sage ich mir selbst, sage ich uns, sage ich den Diakonen, und das in der Art und Weise, wie wir unseren Alltag leben, Familienleben, wie wir unsere Arbeit leben, wie wir mit Finanzen umgehen, wie wir all diese Dinge. Und die Geschwister, die uns anvertrauen sind, die Schafe, müssen sehen, dass wir es für Jesus tun. Und zwar mit Freude. Nicht, oh, mit Freude. Weil sie sehen, guck mal, sie lieben Jesus wirklich. Und glaubt mir, dann fangen sie zu folgen. Wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen Motivation. So sind wir Menschen. Wir werden aber dadurch motiviert, wenn wir andere sehen, dass sie, ich will auch. Ja, ich will auch. Komm mit. Das ist das Schöne. Komm mit. Wir dürfen euch einladen in die Nachfolge Jesu, in diese Freude kennenzulernen. Und ich schließe so, eure Freude wird in dem Maße wachsen, nicht indem ihr theoretische Dinge wisst, sondern indem ihr mit Furcht und Zittern diese Dinge in eurem Leben anwendet. Das heißt, ihr schaut, dass ihr das umsetzt. Und dann wird Freude wachsen in dem Erleben dieser Dinge. Das wird eure Freude sein. in den Bedrückungen, in den Schwierigkeiten, all diesen Zeiten. Ihr Lieben, bin fertig fürs Wochenende. Ich freue mich sehr über diesen Brief und über euch und das mit euch teilen zu dürfen. Nochmal, für mich ist das nach langer Zeit auch wieder ein herrliches Studium, aber eine so eine, keine Ahnung, ich will nicht sagen leichte Kost, aber eine schmackhafte. Nicht, dass es alles nicht geschmeckt hat. Es ist einfach was so, wie Öl runtergeht. Es ist einfach so ein schöner, positiver Brief. Und das liebe ich an diesem Philipperbrief. Liebe ich sehr. Ich hoffe, ihr habt ihn lieb gewonnen und werdet ihn weiter lieben, weiter verfolgen. Freue mich auf die Zeit, wo ich ihn intensiver auslegen darf, mal Vers für Vers durcharbeiten. Bin gespannt, wann. Aber zumindest haben wir ihn schon mal jetzt kennengelernt. Ich möchte beten, will aber euch der Anbetung nicht berauben. Ihr dürft gerne mitbeten. Lasst uns aufstehen. Dürft leise oder laut dem Herrn Danke sagen, dass er uns in diesen Lauf gestellt hat. Und bitten wir ihn, dass er uns fähig macht, das mit richtigen Mitteln zu tun, okay? Lass uns beten. Amen.
Jesus, ich danke, dass du uns Vorbilder dieser Freude gibst, die du schenkst, dass du uns diese Freude schenkst und auch, dass du nicht unser Heil ins große Zittern bewirken musst, weil du so ein großer, böser Gott bist, sondern weil du ein lieber Gott bist, weil du uns machst, weil wir selber hätten es nicht gekannt, wir selber, wir können gar nichts, wir selber sind nicht mal zu dir gekommen, sondern du machst es und du lässt es in dir sitzen.
Amen. Jesus Christus, ich lobe und preise deinen heiligen Namen, dass du derjenige bist, der da wartet, der ist und der kommt. Jesus Christus, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir dieses Vorrecht bekommen haben, deine Kinder zu heißen und dass du uns auf den Weg gestellt hast, denn du bist der Weg, dass du uns in diesen Wettlauf gestellt hast, aus deiner Gnade verdient haben wir es nicht, teilnehmen zu dürfen haben wir es nicht. Uns fehlten jegliche Qualifikationen, diesen Wettlauf laufen zu können, Herr. Und wir wissen, dass wir aus eigener Kraft diesen Wettlauf auch niemals gewinnen würden, keinen Siegeskranz bekommen. Wie gut ist es zu wissen, dass du uns die Mittel zur Verfügung stellst, an denen wir uns halten sollen, damit wir dieses Ziel erreichen. Das bist du allein. Deine Gnade, deine Gerechtigkeit, Herr, deine Heiligkeit. Da sind die Dinge, die wir brauchen, Herr. Dein Wort, das uns immer wieder ausrichtet und uns festigt in dieser Wahrheit, Herr. Deine Hoffnung, die wir haben, Herr, deinen Frieden, den wir haben. Herr, wir wollen diese Waffenrüstung Gottes nehmen und wollen sie anziehen und diesen Wettlauf kämpfen bis zum Tag deiner Wiederkunft, damit wir wirklich würdig vor dir stehen und nicht, weil wir es geschafft haben aus eigenen Werken, sondern weil wir an dir festgehalten haben, an dir allein. Jesus Christus, bewahre uns darum so nah bei dir. Und meine Bitte, wirklich, ich flehe dich an, schenke deinen Kindern, schenke uns in unserem Alltag, in unseren Kämpfen und in unseren Bedrängnissen deine Freude, indem wir eine Gesinnung haben, deine Gesinnung, indem wir diese Dinge von dir her bedenken und dann dadurch eben zur Ruhe kommen und auch in eine Zufriedenheit kommen, selbst wenn wir die Dinge nicht haben, die wir so gerne hätten, weil wir wissen, dass das, was wir eigentlich brauchen, wir schon längst haben. Herr, wir haben dich und daher haben wir alles. Wir haben den Sieger, wir haben den König der Könige, wir haben den Schöpfer der Welt, wir haben unseren Erlöser. Was wollen wir mehr? Und mit dir ist uns alles geschenkt und mit dir haben wir alles gewonnen. Und ich bitte dich, dass diese Perspektive und diese Wahrheit in den Herzen bleibt und auch der Feind sie nicht wegnehmen kann und dass in dieser Perspektive deine Kinder mehr und mehr in deine Freude hineinkommen. In dieser Welt, wo die Freude immer abnimmt und so viel Angst herrscht, Herr, dass wir da wir Freude haben können und wir haben jeden Grund zur Freude. Danke dafür. Amen. Amen. Ihr Lieben, gesegnete Zeit euch. Voll schön. Zwei Lieder hören wir.
Ja, genau. Eins Vortragslied und eins mit allem.
Jawohl. Vielen Dank.